ARD.
Der Bundestag hat das riesige Finanzpaket beschlossen, aber wann und wie kommt das Geld eigentlich bei uns an?
In den USA gibt es gerade zu wenig Eier, deshalb wollen sie jetzt welche von uns.
Und die Tierheime sind voll, könnte ein Führerschein für Hunde helfen?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Mittwoch, der 19. März ist heute. Hier sind Uli Spinnrad und Julia Barth. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen auch von mir. Ihr kennt das alle wahrscheinlich, so wie wir auch, um uns rum. Kaputte Straßen. Oft ist das uralte Schwimmbad um die Ecke auch nicht mehr im besten Zustand. Viele Schulen haben irgendwie Löcher in der Decke. Also kurz zusammengefasst, unsere Infrastruktur in Deutschland ist in einem wirklich schlechten Zustand.
Wir haben ein Straßennetz mit 72 Kilometern. Das sind nur die asphaltierten Straßen. Hinzu kommt noch ein großes Netz an Waldwegen. Und ein Großteil dieses Straßennetzes ist in einem schlechten Zustand. Wir haben einen riesigen Sanierungsstau vor uns.
Das war Richard Weidt. Er ist Bürgermeister von Oberhammersbach im Schwarzwald. Aber gute Nachricht für ihn und alle anderen Bürgermeister. Rettung naht, zumindest in Form von Geld.
Ja, ganz genau. Der Bundestag hat nämlich gestern eine Änderung des Grundgesetzes beschlossen. Das war nötig, damit dieser riesige Schuldenberg aufgenommen werden darf, von dem wir euch auch schon hier im Podcast erzählt haben. Einmal sind das Schulden für Verteidigungsausgaben und dann allein 500 Milliarden Euro für so eine Art Monsterkredit, mit dem in Klimaschutz und eben Infrastruktur investiert werden soll. Und wir gucken uns mal an, wie schnell das Geld dann in den Kommunen ankommen kann, damit wir auch alle was davon merken.
Ja, von diesen 500 Milliarden Euro sollen die Städte und Kommunen 100 Milliarden bekommen. Die sind aber auch bitter nötig. Das sagt zum Beispiel Götz Ulrich. Er ist der Landrat im Burgenlandkreis und das ist in Sachsen-Anhalt.
Auf dem Schirm haben wir vieles, weil wir Ideen haben, aber das Geld nicht. Das ist die Investition in Schulsanierungen. Das ist die Investition in den Kreisstraßenbau. Das ist aber eben auch die Investition in den öffentlichen Personennahverkehr.
Und sein Kollege in Bielefeld, der Oberbürgermeister dort, Piet Clausen ist das, der sieht das genauso. Und er hat sogar mal ganz konkret für seine Stadt durchgerechnet, was er von dem Geld bekommen könnte.
So ganz über einen dicken Daumen kann man immer sagen, dass etwa 20% von Zuwendungen, die bundesweit über die Länder an die Kommunen verteilt werden, in Nordrhein-Westfalen landen. Und innerhalb von Nordrhein-Westfalen hat Bielefeld wiederum auch über den ganz dicken Daumen einen Anteil von etwa 2%. Und wenn Sie 100 Milliarden mal 20% mal 2% rechnen, dann kommen Sie für Bielefeld auf rund 400 Millionen Euro. Aber es ist wirklich der dicke Daumen.
Tja, da wird schon ganz schön deutlich, dass es viele Faktoren gibt, wie genau das Geld verteilt wird. Letzten Endes ist es auch noch gar nicht bekannt, nach welchem Schlüssel das eigentlich gemacht werden soll und wie kompliziert die Beantragung des Geldes sein wird und wie lange es dann am Ende dauert, bis die Auszahlung genehmigt wird und das dann auch passiert und ob bestimmte Projekte bevorzugt werden. Also es gibt noch ganz schön viele offene Fragen.
Im Fall von Bielefeld hat der Oberbürgermeister auch gesagt, dass er zwar insgesamt natürlich noch viel mehr Geld gebrauchen könnte, um alle nötigen Sanierungen durchzuführen, aber er hat zumindest schon mal klar, was er mit diesem Geld anstellen will und da intern auch schon priorisiert. Unter anderem steht der Bau einer neuen Hauptfeuerwache an. Außerdem soll die städtische Kunsthalle saniert werden. Die mit Abstand meisten Projekte sind aber tatsächlich Projekte von Schulgebäuden, die saniert werden sollen.
Da setze ich sehr darauf, dass es in Berlin diesmal schneller geht und kann sagen, wir in Bielefeld sind bereit, wir können sofort starten.
Ja, ein bisschen Geduld braucht er aber schon noch. Gestern hat, wie gesagt, der Bundestag beschlossen, dass das Geld grundsätzlich fließen kann. Am Freitag muss dann aber noch der Bundesrat, also die Ländervertretung, dem auch noch zustimmen. Das soll aber wohl nur noch Formsache sein. Und erst dann kann es ja überhaupt mit diesem Investitionsprogramm losgehen. Und bis das Geld dann in den Kommunen tatsächlich ankommt, da wird noch der ein oder andere Tropfen Wasser aus löchrigen Decken in Schulgebäuden tropfen.
Oh je. Könnt ihr euch noch an diesen legendären Satz hier erinnern?
Ich sag ja Eier, wir brauchen Eier.
Olli Kahn war das, ist über 20 Jahre her, nach einer Niederlage gegen Schalke. Er hat da auf die Frage geantwortet, was Bayern jetzt bräuchte. Und auch 20 Jahre danach ist der immer noch gut zu gebrauchen, dieser O-Ton, dieses Zitat.
Voll, ja. Wie kommen wir denn jetzt von Olli Kahn zu Donald Trump?
Naja, über die Eier.
Genau, wir machen diesen Schwenk. Der US-Präsident braucht nämlich auch Eier. Er hätte gerne mehr. Und er hat deshalb auch Deutschland gefragt, ob er welche von uns haben kann, weil es gibt gerade in den USA viel zu wenige Eier, um die Nachfrage da zu decken. Die Vogelgrippe ist da in den USA ein echtes Problem und deshalb mussten viele Legehennen getötet werden, damit die Ausbreitung ein bisschen eingedämmt wird.
Und ohne Legehennen gibt es natürlich auch keine Eier oder jedenfalls nicht genug Eier und das treibt dort die Preise in die Höhe. In den USA kostet ein Ei im Moment umgerechnet 76 Cent. Nur mal zum Vergleich, wir zahlen für ein Ei aus Freilandhaltung ungefähr 27 Cent, also das ist so ungefähr ein Drittel.
Ja, die USA, die haben auch nicht nur Deutschland nach Eiern gefragt, sondern vorher auch schon Schweden und Dänemark, was nicht ganz ohne Ironie ist, weil...
Ausgerechnet Dänemark.
Ja, genau. Donald Trump hat ja erst vor kurzem gesagt, dass er sich gerne Grönland unter den Nagel reißen will, was ja zu Dänemark gehört. Übrigens hat Donald Trump ja auch Strafzölle gegen die Europäische Union verhängt, also auch Deutschland dürfte relativ wenig Interesse haben, ihm da besonders entgegenzukommen mit der Lieferung von Eiern.
Der dänische Agrarminister ist aber cool geblieben und hat gesagt, die Anfrage sei ein gutes Beispiel dafür, dass die Vereinigten Staaten weiterhin beim Handel auch von Europa eben abhängig seien. Aber jetzt auch völlig unabhängig von den Spannungen zwischen den USA und Dänemark oder zwischen den USA und der EU, ist es sowieso unwahrscheinlich, dass Europa jetzt massenweise Eier in die USA liefert.
Genau, die sind nämlich auch bei uns ein bisschen knapp geworden zuletzt. Die Vogelgrippe ist hier zwar nicht so schlimm unterwegs, aber trotzdem mussten auch bei uns Hennen geschlachtet werden. Und dazu kommt, die allermeisten Eier bei uns kommen zwar auch aus Deutschland, aber einige eben auch aus den Niederlanden von den Nachbarn. Und die haben die Produktion generell etwas runtergefahren aus ökologischen Gründen. Das war da eine politische Entscheidung.
Und es ist auch so, dass wir gerade besonders viele Eier kaufen. Normalerweise ist das so, dass da an Weihnachten sehr viele gekauft werden und dann erst wieder zu Ostern. Dazwischen, also jetzt so um den Dreh, da sinkt die Nachfrage normalerweise. Und in diesem Jahr ist das aber nicht so. Ich habe schon überlegt, es kann nicht nur daran liegen, dass ich in den letzten Wochen das beidseitig gebratene Spiegelei für mich entdeckt habe.
Ja, du bist es also schuld, verstehe.
Nicht allein.
Nicht allein, aber du trägst dazu bei. In den USA ist der Mangel an Eiern sogar so krass, dass offenbar schon ordentlich geschmuggelt wird. Also aus Mexiko und auch aus Kanada rein in die USA. Das sagt zumindest die amerikanische Zoll- und Grenzschutzbehörde. Da wurden zuletzt tatsächlich mehr Geflügelprodukte sichergestellt als die Droge Fentanyl.
Unsere Kurznachrichten.
Der russische Präsident Putin und US-Präsident Trump haben gestern nochmal zum Ukraine-Krieg telefoniert. Putin will keine generelle Waffenruhe. Er hat aber zumindest zugesagt, 30 Tage lang nicht mehr die Energieversorgung der Ukraine anzugreifen. Außerdem sollen heute Kriegsgefangene ausgetauscht werden. Demnächst soll dann über ein komplettes Kriegsende weiter verhandelt werden.
Der israelische Ministerpräsident Netanyahu will die massiven Angriffe im Gazastreifen fortsetzen. In einer Videoübertragung hat er gesagt, von jetzt an werden Verhandlungen nur unter Feuer geführt. Die Angriffe der letzten Nächte seien erst der Anfang gewesen. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei mehr als 400 Menschen getötet. International gibt es viel Kritik, zum Beispiel von den Vereinten Nationen.
Du und Magda, ihr habt ja hier am Montag von den zwei US-Astronauten erzählt, die im All gestrandet waren. Seit gestern sind sie wieder zurück auf der Erde. Ihre Raumkapsel ist am späten Abend unserer Zeit vor der Küste von Florida im Meer gelandet. Die beiden Astronauten mussten 9 Monate auf der internationalen Raumstation ISS verbringen, obwohl ihr Einsatz eigentlich nur für ein paar Tage geplant war. Es gab immer wieder technische Pannen und deshalb sind geplante Rückflüge auch mehrfach gescheitert.
Annalena Baerbock von den Grünen ist ja noch Bundesaußenministerin, bald aber nicht mehr, wenn die neue Regierung steht. Dann soll sie einen Spitzenjob bei den Vereinten Nationen in New York bekommen, nämlich Vorsitzende der UNO-Generalversammlung werden. Damit wäre sie ab September für ein Jahr für die Organisation und die Leitung der Sitzungen verantwortlich. Sie hatte zuletzt gesagt, dass sie zumindest in der deutschen Politik erstmal nicht mehr im Rampenlicht stehen will.
Ich weiß nicht, wie es in deinem Bekanntenkreis ist, aber bei mir haben sich gerade in der Corona-Pandemie doch einige Leute einen Hund angeschafft. Corona-Hunde habe ich die immer genannt. Und ich kann es auch irgendwie nachvollziehen. Da hatte man mal jemanden, mit dem man vor die Tür gehen konnte, mit dem man Zeit verbringen durfte. Das war ja damals beides nicht so selbstverständlich. In meinem Umfeld sind die Hunde auch heute noch alle da. Aber viele Leute haben nach einer gewissen Zeit dann eben doch gemerkt, ui, das ist ja Arbeit mit so einem Hund und das Tier kostet ja auch eine Menge Geld. Kriege ich in meinem Alltag gar nicht gestemmt. Der Hund muss weg.
Ja, ich habe auch Freunde, die haben sich auch in der Corona-Pandemie eingekauft. Ein Straßenhund, ich glaube aus Portugal. Der ist ein bisschen irre, aber liebenswert. Und der ist auch noch da. Das gehört dann auch dazu. Die haben den nicht abgegeben. Aber viele Tierheime merken das eben bis heute, weil sie zum Teil hoffnungslos überfüllt sind. Und deshalb wird immer mal wieder darüber diskutiert, ob man nicht einen Haustierführerschein machen sollte, bevor man sich so einen Hund oder auch eine Katze oder einen Hamster anschaffen darf, um eben dadurch auch zu verhindern, dass so viele Tiere direkt wieder abgegeben werden wegen Überforderung.
Ich finde das ganz nachvollziehbar, die Forderung. In Deutschland brauchst du für alles Mögliche Führerscheine oder mindestens mal eine Berechtigung. Tiere kann sich gefühlt jeder anschaffen, ohne groß Voraussetzungen dafür zu erfüllen.
Ja, und das sehen auch viele so, die bei einer aktuellen Umfrage von unseren Kollegen von MDR mitgemacht haben. Da fand das eine deutliche Mehrheit, nämlich eine gute Idee, so einen Führerschein einzuführen. 6 von 10 Befragten sagen aber auch, sollte man jetzt nicht für jedes Tier verpflichtend einführen, sondern nur für bestimmte Tierarten.
Wir haben darüber auch mit Malte Zierden gesprochen. Er ist Tieraktivist und Influencer und hat auch ziemlich erfolgreiche Bücher geschrieben. Und er sagt...
Tendenziell bin ich Befürworter, das müssen wir einmal vorweghalten. Wenn der Führerschein dementsprechend geplant wäre, ist nur erstmal die Menschen den Sachkundenachweis machen müssen, ob sie überhaupt dazu geeignet sind, einen Hund zu halten und die Basics über die Tiere zu lernen und dessen Sprache, dann ist es, glaube ich, einfach unfassbar wertvoll.
Also er spricht da über Hunde, ne? Und das ist ja wahrscheinlich auch das Haustier, über das es sich am ehesten zu sprechen lohnt, weil die eben besonders viel Arbeit machen und auch nochmal anders ins Geld gehen als ja, zum Beispiel der Hamster. Und so ein verhaltensauffälliger Hamster ist auch weniger ein Problem als ein Hund, weil der ja ständig draußen unterwegs ist. Also dann vielleicht auch andere Hunde angreift oder nur ständig im Treppenhaus kläfft und damit andere Leute stören könnte.
Ja, das zumindest machen Hamster nicht.
Gerade
für Hunde gibt es aber auch einen solchen Sachkundenachweis schon. Den gibt es allerdings nicht überall und es gibt ihn nicht einheitlich. In Nordrhein-Westfalen müssen den zum Beispiel Menschen gemeinsam mit ihren Hunden machen, wenn die Hunde eine bestimmte Größe überschreiten. In anderen Bundesländern ist er verpflichtend, wenn man sich einen Listenhund anschafft. Das sind die, die als gefährlich eingestuft werden, also zum Beispiel so ein Pitbull oder ein Rottweiler.
Ja, und Niedersachsen verlangt so einen Nachweis unabhängig von Rasse oder Größe des Hundes. Da müssen den seit 2013 alle 9 Hundebesitzer vorlegen. So ähnlich will das auch Baden-Württemberg einführen. Und in Bremen kommt der Hundeführerschein dann nächstes Jahr im Sommer.
Das heißt natürlich nicht, dass man den nicht jetzt auch schon freiwillig machen kann. Und das machen auch viele.
Ich mache den Hundeführerschein, weil ich mich einfach ein bisschen sicherer fühlen will noch im Umgang mit dem Hund und besser informiert sein möchte.
Ich wollte einfach wissen, wie mein Wissensstand ist und wie ich als Team mit ihr funktioniere und ob da Verbesserungsbedarf ist.
Ich halte den für wichtig, sowohl für Hund als auch für Mensch.
Ja, das ist natürlich vorbildlich, was wir da gerade gehört haben. Und der Tierfluencer, nenne ich ihn jetzt mal, Malte Zierden, ist auch überzeugt, das könnte eben genau dabei helfen, dass die Hunde nicht wieder im Tierheim landen.
Ich glaube zu 100%, dass der Hundeführerschein weniger Rückläufe bei Tierheimen bringen würde. Mit Sicherheit, weil Menschen dazu gezwungen sind, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass dadurch, dass Leute den Autoführerschein machen müssen, deutlich weniger Unfälle im Straßenverkehr haben, als wenn alle einfach losfahren dürften. Und das ist, glaube ich, eine entscheidende theoretische Grundlage, die ja einfach wichtig sind.
Ja, er sagt aber auch, erstmal könnte das für Tierschutzvereine vielleicht sogar zum Problem werden, weil dann vielleicht noch mehr Menschen sagen, ich nehme erstmal gar keinen Hund, wenn die Hürden so hoch sind, also bleiben die auch erstmal im Tierheim. Und was man auch noch bedenken muss, so ein Führerschein, der kostet ja auch nochmal Geld, das variiert zum Teil sehr stark, aber allein für die Prüfung muss man so ungefähr 100 Euro Gebühren zahlen. Das schreckt natürlich dann auch wieder einige ab, das sagt auch Malte Zierden. Und da helfen dann so Ideen, wie sie zum Beispiel die Stadt Wiesbaden hat. Wer da einen Hundeführerschein macht, der muss keine Hundesteuer mehr zahlen. Und das kann dann natürlich ein ganz guter Anreiz sein.
Um so einen Hundeführerschein zu kriegen, muss man eine theoretische und eine praktische Prüfung machen. Also einmal Fragen rund um den Hund beantworten und zum anderen beweisen, dass der Hund in Alltagssituationen eben auf einen hört, wenn ich mit ihm draußen bin. Im Grunde also wirklich sehr ähnlich zum Autoführerschein. Die Frage, ob und wie man das auch auf andere Tiere anwenden kann, die ist dann aber nochmal komplizierter.
Ja, und zwar schon deshalb, weil du einen Hamster ja zum Beispiel irgendwo theoretisch im Internet kaufen kannst und dass keiner mitbekommt, dass der jetzt bei dir wohnt. Also vermutlich wird es, wenn überhaupt, nur diesen Hundeführerschein geben. Der wäre zumindest halbwegs überprüfbar.
Das war schon wieder mit unserer Folge von heute. Wir zwei sind morgen wieder für euch da. Und da wollen wir über den World Happiness Report sprechen, der Glücksindex. Das ist ein Bericht, der untersucht, wie glücklich die Menschen in unterschiedlichen Ländern sind.
Wir hier in Deutschland, wir sind da traditionell nicht ganz so weit vorne, überrascht vielleicht auch viele nicht. Letztes Jahr haben wir Platz 24 belegt, davor war es immerhin noch Platz 16. Und morgen erzählen wir euch dann, ob die Deutschen eher wieder ein bisschen glücklicher geworden sind oder nicht.
Uns interessiert aber vor allem, was ist es, was euch glücklich macht? Wie definiert ihr Glück? Schreibt uns das gerne per Mail oder WhatsApp oder schickt uns auch sehr gerne eine Sprachnachricht. Alle Kontakte findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Macht's gut, bis morgen, tschö.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.